Wir sind ja mit dem Mose und dem Volk Israel unterwegs, im verheißten Land entgegen. Das heisst, wir sind noch nicht so lange unterwegs. Wir sind erst aus Rotem Meer durchgegangen. Und jetzt kommen dann die ersten Probleme, die es ihnen begegnet. Und wir wollen hier heute Morgen miteinander 2. Mose 17, die beiden Abschnitte anschauen, die beiden Ereignisse, die uns dort beschrieben sind. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchordnung aus der Wüste Sinn auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte: Was soll ich mit dem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigten sie mich. Und der Herr antwortete Mose: Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich habe dort vor dir auf dem Felsen am Horeb treten, und du sollst auf den Felsen schlagen, und er wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort Namen Massada und Meriba, wegen des Streits der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Berg. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf der einen, der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwerts. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreibe diese Erinnerung in ein Buch und lege in den Ohren Josuas, dass ich die Erwählung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Ich will 4 Bereiche anschneiden, dem ersten Abschnitt. Der erste: Gott teilt Tagesreisen ein. Er ist der Tag durch mit den Wolkensäulen und die Nacht mit den Feuersäulen ist er dem Volk vorangegangen. Manchmal haben sie ein grosses Abschnitt zurückgelegt und manchmal ein kleines. Auch den Weg vom Volk hat er bestimmt. Manchmal war er eintönig, ohne Hindernisse, und manchmal ist der Weg voll Hindernisse und Schwierigkeiten gewesen. Für was hat er das machen? Hat er nicht dadurch immer wieder seine Macht, seine Grösse können beweisen? Und auf der anderen Seite hat er vom Volk den Glauben und den Charakter formen, dass es mehr und mehr in das Bild kommt, wie er es wollte, wie er es sich vorgestellt hat. Auf uns übertragen, ist es bei uns nicht auch so, dass er Tagesreise festgelegt hat. Wir sind unterwegs am Ziel entgegen. Wir kennen nur den nächsten Schritt und er tut es festlegen. Er tut die Strecke festlegen, er tut Hindernisse festlegen, die er uns ins Leben gelegt hat. Beschwerliche Alltag oder ein weniger beschwerlicher. Ich denke, das Volk Israel hat da gut da, in dieser Situation, wo sie jetzt gekommen sind, kein Wasser, nichts mehr, dass sie gefragt hätten oder gesagt hätten, jetzt interessiert sie es, wie Gott das Problem löst. Aber sie haben nicht so reagiert. Und wir wollen da für uns die Lehre daraus nehmen. Und da hat ein messianisch gläubiger Jude mal gesagt, bestimme du deinen Tag und lass nicht den Tag dich bestimmen. Was meint er damit? Wenn ich meinen Tag bestimme, dann muss ich im Vorfeld schon in Gottes Hand legen. Dass ich bitte, bis der Herr Jesus unserem Unser Vater sagt, dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Reich werde kommen und dass sein Wille geschehe. Und wenn ich den Tag so anfange, dass ich das so im Vorfeld bereits in Gottes Hand gelegt habe, dann weiss ich, er bestimmt den Tag. Das heisst, ein Stück weit habe ich ein Anführungszeichen bestimmt. Und nicht den Tag mit all diesen Ereignissen, mit diesen Schwierigkeiten, die drin sind, durch uns bestimmen. Wir haben in unserer Gemeinde verschiedene Geschwister. Wir haben ein Beispiel gehört, wo durch Nöte oder durch grosse Nöte durchgehen. Und auch dort ist es wichtig, dass man in diesen Situationen immer wieder sagen kann, wir sind in deiner Hand. Du führst uns auf rechter Strasse, um deines Namens willen, auch wenn ich im Moment den Weg, den du mich führst, nicht verstehe, wenn ich das Ziel noch nicht sehe. Der zweite Gedanke ist der angefochtene Glaube, den wir hier sehen. Das Volk, und jetzt sage ich es pauschal, bin mir das bewusst, ist der grössere Teil irgendwo im Irdischen gewesen. Irdisch gesehen gewesen, irdisch gefangen gewesen, ihr Herz war ein Stück weit noch in Ägypten gewesen, wo sie ausgezogen sind. Und Menschen, die irdisch gesehen sind, beurteilen die Sachen auch irdisch beurteilen. Das heisst, wenn ein Problem da ist, dann wird die Lösung in der Horizontalen gesucht. Und dann muss man ja sofort auch Entschuldigungen finden. Und in der Regel ist das irgendeinem Führer oder einem Verantwortlichen, der vorangegangen ist, das ist dann der Schuldige in dieser Situation. Ihr könnt heute in die Bankwelt schauen oder an anderen Orten, das läuft überall eigentlich gleich. Aber wenn wir die Senkrechte auch haben, sieht es anders aus. Und da ist es wichtig, dass wir den Blick immer wieder aufs Ziel gerichtet haben. Wir müssen sagen, beim Volk Israel, sie haben alle vom Passalam gegessen. Und sie haben alle das tägliche Manna bekommen. Eigentlich sollte die senkrechte Beziehung sollte bei ihnen gegeben sein. Sie haben alltag die Wolkensäule gesehen. Sie haben alltag die Feuersäule gesehen. Und jetzt kommen sie zum Mose und finden und streiten mit ihm im Vers 2 und sagen, warum hast du uns rausgeführt? Willst du uns hier in der Wüste zugrund gehen? Wir wollen nicht zu früh einen Stein rühren aufs Volk Israel. Wir wollen uns fragen, haben wir es nicht selber schon manchmal so gemacht? Wie manchmal, und jetzt könnte ich vorne anfangen und drehen durch hinten gehen, und das könnte mir jedes manches Beispiel aufzählen, das gläubig ist, wo sie die Hilfe Gottes haben dürfen erleben. Und wie manchmal, wenn wir in eine neue Situation, in eine Schwierigkeit hinkommen, schauen wir nur noch auf die Schwierigkeit und sind von der fast wie blockiert. Wir sind nicht mehr frei und dann wird reagiert oder wird gehandelt. Und jede Schwierigkeit lässt uns erleben und sehen, was in unserem tiefsten Innersten ist. Und darum führt er uns auch immer wieder in Schwierigkeiten. Dass wir erkennen, ist der Herr Jesus bei mir das Zentrum? Bin ich bei ihm geborgen? Oder bin ich gerade relativ schnell auf einer emotionellen Ebene und im Irdischen inne und schaue nachher auf ein anderes Ziel? Bei Open Door hat Lucien Agat, der hat 25 Jahre in Beirut gelebt mit seiner Familie und bei Mengenschiesserei ist er sehr nah dabei gewesen und sein Haus ist manchmal angegriffen worden. Vor Jahren, wo sein Bübel, sein Sohn, 5-jährig war, war er mit ihm unterwegs gewesen, durch die Strasse gelaufen für einen Dienst und da ist wieder eine Schiesserei losgegangen. Er hat einfach die Hand vom Bübli festgehebt, hat still gebetet und ist weitergelaufen in der Hoffnung, der Sohn merke seine Unruhe nicht. An ihnen vorbei sind die Leute gesprungen, in die Decke gegangen und er ist einfach weitergegangen. Daheim hat er den Sohn gefragt, Bub, hast du keine Angst gehabt, wo so geschossen und geklopft hat? Und dann lacht er und sagt, nein, Papi, du hast ja meine Hand gehabt. Und er sagt, das ist mir in all diesen Jahren, ist mir das ein Zeugnis gewesen, immer wieder in diesen Gefahren, wo ich reingekommen bin, dass der himmlische Vater meine Hand hebt. Und da beim Volk Israel, der zweite Gedanke, dass sie sofort und nachher mit Mose gehadert haben, das wäre der dritte, wo wir reinkommen, dann haben sie das vergessen. Dass Gottes sind und dass er sie führt, dass er das Ziel im Auge hat mit ihnen. Und auch wir als Gemeinde, wir sind an der Hand Gottes und wir wollen das uns immer wieder bewusst sein, vor Augen halten. Er sagt nachher der Mose, Massa und Meriba. Massa heisst prüfen und Meriba heisst Hader oder Streit. Und wie schnell sind wir in so etwas drin? Gott will uns prüfen. Er führt uns an so ein Ort her, ein Refidim. Und nachher gibt es bei uns Hader und Streit. Weil wir nicht aufs Ziel ausgerichtet sind, weil wir nicht von ihm abhängig sind, sondern weil wir auf die Situation schauen. Wir wollen uns fragen, wie manche Ortschaft auf deiner Landkarte und ich auf meiner Landkarte, wo man genau gleich gehandelt hat, wo man müsste sagen, es ist nicht erfüllt. Aber wir wollen uns bewusst sein, nicht unser Wille, sondern sein Wille soll geschehen. Wir haben manches Lied gesungen, vorhin miteinander, und die verschiedenen Lieder haben es schon sehr schön beleuchtet. Und ich möchte jetzt einfach den Vergleich bringen von einem Lied, Jesus führt mich aller Wege, Seele, was verlangst du mehr? Also auf dem Bank, auf dem Stuhl zu sitzen, das Lied zu singen, das geht drin, das kann man gut. Aber wenn man in einer Situation ist, mit einer Krankheit oder an einem Grabesrand steht oder einfach mit einer völligen, hoffnungslosen Situation, menschlich gesprochen, dann zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist eine andere Dimension. Aber die will er uns auch immer wieder lehren, unser himmlischer Vater. Jetzt beim letzten Punkt von dem Abschnitt, Mose macht es anders. Wie hätten wir reagiert, wenn das Volk, das wir bis jetzt mit dem nur Gutes haben wollen, und wir sind immer im Auftrag Gottes, haben wir gehandelt, und jetzt kommt das Volk zu uns und sagt, du hast uns rausgeführt, du bist verantwortlich und du bist geschuld, wenn wir jetzt hier in der Wüste zugrund gehen. Wären wir da verletzt gewesen innerlich? Das ist jetzt gemein. Das ist dreckig, was er jetzt über mich sagt. Da fehlt jetzt jede Grundlage. Das stimmt nicht mehr. Da hätten wir können aufbegehren und anfangen mit gleichen Münzen zurückschlagen und so weiter. Und dann wäre ein Streit entstanden. Was macht der Mose? Wenn wir den nächsten Abschnitt anschauen, sehen wir, was er gemacht hat. Er hat ihnen das nichts angerechnet. Er ist mit dem vor Gott gegangen, hat ihnen vergeben und das Angesicht Gottes gesucht. Und wir wollen es gleich machen beieinander. Vielleicht bist du auch, vielleicht bin ich einmal ungerechterweise angegangen worden. Irgendwie eine Erwartung nicht erfüllt worden und dann ist dir Schuld gegeben worden für irgendetwas. Was machen wir da damit? Tun wir den Verletzten spielen, der jetzt gepflegt werden muss, bis zum geht nicht mehr? Oder tun wir das Ganze Gott heranlegen und sagen, du hast das gesehen, ich überlasse das dir. Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Der Mose hat es so gemacht. Und darum ist bei ihm der Engpass von der tiefsten Verzweiflung ist bei ihm zu einem neuen Horizont geworden, zu etwas, wo Gott die Türen aufgetan hat, wo er bis jetzt noch nicht offen gesehen hat. Gott sagt zu ihm, geh zu dem Felsen, nimm Älteste mit als Zeuge, auch als gewisse Unterstützung. Und ich will auf dem Felsen stehen, und wenn du den Felsen schlägst, wird er das Wasser geben. Der Apostel Paulus und Jesus selber, sie tun die Stelle ins Neue Testament hinein. Der Apostel Paulus tut im 1. Korinther 10, Vers 4 sagen, und haben nicht alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und der Herr Jesus bezeichnet sich als Quelle vom Leben, Johannes 4, Johannes 7 und andere Stellen, die wir immer wieder sehen, wo da bereits im Alten Testament auch wieder eine Vorschattung ist auf ihn, wo er Quellen ist. Als Felsen ist er mitgefolgt mit dem Volk die 40 Jahre durch die Wüste. Wir müssen das nicht näher untersuchen oder können erklären. Ein Wunder können wir nie erklären. Ein Wunder ist ein Wunder und das gehört in dem Sinn, gehört das da dazu. Wenn wir zum zweiten Abschnitt gehen, wo da Amalek jetzt Israel angreift, möchte ich etwas vorausschicken, wo wir da aus dem Abschnitt nicht lesen können. Das tut der Mose bei den Abschiedsreden im 5. Mose 25, Vers 17 und 18, tut er das nochmal aufzeigen. Und wenn ich die Stelle finde, würde ich sie lesen. Mose 25, 17 und 18 steht, denkt daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie ihr auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlugen, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Also Amalek, das ist ein Enkel vom Esau und die Nachkommen aus dieser Linie, aus dieser Schiene, die sind auf die Schwachen, auf die Nachhut, auf denen, die nicht mehr mithaben mögen. Von hinten her haben sie Israel angegriffen. Ist das nicht etwas Dreckiges? Ist das nicht gemeines etwas? Auch da, wenn wir das auf uns beziehen und fragen, wo greift er bei uns an? Wo ist bei uns Einfallstor? Ist nicht auch dort, wo bei dir oder bei mir eine Schwachheit ist. Dort, wo man irgendetwas vielleicht pflegt, wo vor ihm nicht bestehen kann. Eine geheime Sucht oder irgendetwas, wo für ihn zum Einfallstor wird. So, wenn wir auch aus diesem Abschnitt, aus dieser Situation heraus lehren und uns warnen. Amalek ist laut dem Epheser 6 bis heute immer noch Existenz im Geist und es wird auch uns angreifen und dort, wo wir schwach sind oder wo wir nicht wachsam sind. Jetzt, Israel steht vor dieser Herausforderung, Bedeutung von Israel, Gottesstreiter, und wie tut man einen Krieg normalerweise gewinnen oder wie hat man Chancen mit einer zahlenmässigen Überlegenheit, mit einer waffenmässigen Überlegenheit, mit einer taktischen Überlegenheit und mit einer moralischen Überlegenheit. Und dann hat man gute Karten in der Hand, um den Krieg zu gewinnen. Und bei der Bibel, bei Gott, ist eine andere Gesetzmäßigkeit. Und das ist für mich immer wieder interessant und schön. Da hört all das, was wir kennen im Irdischen, das, was da gilt, das hat dort eine andere Dimension. Der Kampf mit Amalek ist nur bedingt durch die Waffen geführt worden. Die Waffen hat es gebraucht. Der Josua ist mit einer Gruppe vom Volk ist er in den Krieg gezogen. Und jetzt möchte ich da auch wieder 5 Punkte herausgreifen, auf den Mose bezogen, was er gemacht hat. Der erste Gedanke ist, die mutig und gläubig emporgehabenen Hände. Im 1. Timotheus 2,8 heißt es, ich will nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Und jetzt tun wir bei Mose noch ganz kurz das Erlebnis nochmal, das er mit dem Volk gemacht hat, in Erinnerung rufen und tun dort uns fragen, ohne Zorn. Ist da ihnen nicht noch ein bisschen Bitterkeit gewesen? So dreckig, wie wir es jetzt gerade wieder gemacht haben, das Volk. Sie haben mich als Schuldige hergestellt und so weiter. Dabei habe ich mein Leben hingegeben für sie. Nichts. Ohne Zorn. Ohne etwas. Der Mose hat das bei Gott abgelegt. Und das war für ihn erledigt. Und ohne Zweifel, wenn er seine Gruppen angeschaut hat, das sind nicht hererprobte Kämpfer gewesen. Ich weiss nicht, wie manche das von ihnen ein Schwert richtig in den Finger hatte. Das, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, sind das Handwerker gewesen, das sind Bauern gewesen, die unterwegs waren und jetzt eine Waffe in der Hand hatten. Also schlechte Voraussetzungen. Ohne Zweifel. Weil er weiss, Gott ist auf meiner Seite. Und der Mose ist auf dem Berg oben und hebt seine Hände auf. Und wir wollen es gleich machen. Wir haben auch in unseren Reihen haben wir viele Angehörige, die da fehlen, die nicht da sind, die das Vergnügen irgendwo draussen suchen. Und die wollen wir auch immer wieder ohne Zorn und ohne Zweifel vor den Gnadenthron bringen und ihn bitten, dass er ihnen angeht. Und auch dort den Kampf gewinnen, dass er den Kampf selber übernimmt, der Herr Jesus oder Gott für uns. Das Zweite, die müde werdenden Hände von Mose. Ich habe es nicht probiert, ich weiss nicht, wie lange das eine die Hände so oben heben kann. Bei der Polizei weiss ich, dass die ziemlich lange üben müssen, wenn sie den Verkehr regeln. Oder einmal geübt haben früher. Die haben stundenlang geübt, dass sie den Verkehr relativ lang regeln können. Aber ich denke, wenn einer die Hände eine Stunde so oben hat, ist er wahrscheinlich schon bald an der Grenze. Dann ist er an der Limit. Und bei Mose ist es so gegangen. Und jetzt kommt das Fatale. Wenn er seine Hände hat sinken, hat er gesehen, wie es wechselt. Dann ist das wellenförmig, hat er nicht mehr Israel gesehen, vorwärts gehen, sondern ist Amalek vorwärts gegangen. Und Israel war im Rückzug gewesen. Das heisst, er hat gewusst, ich muss die Hände oben haben. Der Aaron und der Hur haben das auch gesehen. Und sie haben jetzt pragmatisch überlegt, haben den Mose einen Stein hergelegt, dass er können abhocken drauf. Vielleicht haben sie noch etwas Weiches drauf, da steht nicht. Ist der Mose drauf gesessen. Und so haben sie auf normaler Höhe, haben sie seine Arme können stützen, weil er jetzt tiefer war und der Mose ist so auf dem Stuhl gesessen und hat so gebetet. Mir gibt das Mut, wie manches ist im Spital schon oder in einem Krankenbett, das ich besucht habe, wo vielleicht das Leben lang beim Betten runtergeknündelt ist. Und jetzt hat es auf einmal ein gewisses Problem und sagt, ich kann Gott nicht mehr so anbeten, wie ich es immer gemacht habe. Und dann kommt mir so eine Geschichte auch immer zu Hilfe, wo ich sage, das kommt nicht so drauf an. Der Mose ist gesessen beim Betten, du darfst liegen beim Betten. Wichtig ist, dass du betest. Dass du ihn anrufen. Das heisst, Mose, seine müden Hände sind gestützt worden. Und ich möchte euch jedes ermutigen, ganz speziell die jüngere Generation, geht bei so Leuten vorbei. Bei einer Therese Bürki, geht bei anderen, die ihr kennt, aus unserem Bekanntenkreis, aus der Gemeinde raus, macht dort ein kurzes Psychli. Dann macht ihr genau das, machen, was ihr dort aufzeigen tut. Ihr stützt dem anderen die Hände stützen. Der Ludwig Hofacher, der ist nur 30 geworden, hat im grossen Segen gewirkt, er hat viel geschrieben, wertvolle Sachen, 1798 bis 1828. Und er ist durch körperliche Leiden durchgegangen, wie ich es nicht von manchem gelesen habe, wie er es erlebt hat. Und ich habe von ihm 2, 3 Sätze. Er sagt, er könne nicht mehr zusammenhängend beten und nicht mehr auf 5 zählen. So schwachsinniger. Und dann schreibt er weiter, wenn ihr, die ihr gesunde Körperkraft habt, ahnen würden, wie man in Zeiten der Schwäche sich danach sehnt, auch nur eine Stunde in voller Leibes- und Nervenkraft zu besitzen, um anhaltend beten zu können. Wie dankbar würdet ihr für eure Gesundheit sein und wie eifrig würdet ihr beten? So, wenn wir die, die das nicht mehr können, die im Moment auch so schwach drin sind, wir wollen sie unterstützen. Nicht einfach daheim, das ist schön, das wollen wir sowieso machen, sondern dort, wo wir die Möglichkeit haben, vielleicht mit einem Kärtchen, mit einem SMS oder mit einem Besuch. Der nächste Gedanke, ja, vielleicht noch Hebräer 12,12, wo das aufgreifen, der Gedanke, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Und dann, wie lange hat er sie oben gehabt? Die Bibel sagt das auch und mir gefällt das Bild bis zum Sonnenuntergang. Den ganzen Tag. Bis die Sonne runtergegangen ist. Wie manche Sieg ist vielleicht nicht ganz erfochten worden, weil man die Hände vorher runtergelassen hat. Im Buch Daniel steht, echt im 9. Kapitel, wo der Daniel gefastet und gebetet hat, kommt der Engelsfürst zum Daniel und sagt, es hat mich ein Geist von dem Volk hat mich aufgehalten, 21 Tage. Und jetzt ist ein anderer gekommen und hat mir geholfen und jetzt komme ich dir die Antwort bringen. Also das ist in der unsichtbaren Welt ist ein Kampf abgelaufen, es hat dort etwas stattgefunden. Und ich denke, das ist bis heute gleich, das ist uns gezeigt. Auch bei einem Hiob sehen wir, dass in der unsichtbaren Welt manches abläuft und dass wir darum füreinander einstehen wollen, wie es da der Mose für das Volk Israel gemacht hat, auf dem Berg oben, mit diesen zwei Brüdern, die er dort war und die Hände oben hatte, bis die Sonne unterging. Bis zum vollen, umfassenden Sieg. Macht vom Gebet. Ein Junge aus England ist gläubig aufgewachsen und er hat sein Gebet immer abgeschlossen. Herr, wir wollen dein altes Volk Israel nicht vergessen. Beschleunige den Tag, an dem Israel wieder dein Volk sein wird und in deine Gunst und in dein Land wieder eingesetzt wird. Das war um die Jahrhundertwende vom letzten Jahrhundert, hat der Mann da, oder der Bübel das betet. Nachher kam ja der Erste Weltkrieg und dann war dort der General Edmund Allenby und hat das Ottomanische Reich bei Israel oder zu Palästina ausgetan. Und darum ist beim Jordan, fast am Toten Meer, ist die Brücke als Gedenken an ihn. Und jetzt, was ist mit dem Jungen passiert, der das Gebet täglich gebetet hat? Das war der General. General Edmund Allenby. Der hat als Jüngling bereits für Israel das Gebet gebetet. Und Gott hat ihn nachher gebraucht, um den Dienst zu machen, um den Weg zu bereiten, dass sie wieder in ihr Land zurückkommen. Auch da sehen wir etwas von der Macht, von der Grösse des Gebets. Ich komme noch zum letzten Gedanken. Nach dem Sieg, die herablassenden Hände. Jetzt hat er sie nicht einfach in den Schoss gelegt und die Leute sind ihm auf die Schulter geklopft, haben ihm gedankt, sondern was hat er gemacht? Er hat einen Altar gebaut. Er hat ein Gedenkzeichen aufgerichtet, um das Volk, um die Verantwortlichen darauf hinzuweisen, da ist unser Sieg. Da drin ist es passiert. Gott hat uns geholfen, wie es Therese Bürki auch in ihrem Brief ganz kurz erwähnt hat, dass sie bei den Ärzten oder bei denen, die da etwas sagen wegen der Heilung, dass sie die Gelegenheit nutzt und sie auf den Himmel hinweist, auf die Macht Gottes. Es sind immer wieder Möglichkeiten, wo wir das Denkmal aufrichten dürfen, wo wir ein Zeugnis weitergeben dürfen. Er hat der, hat er Gott zu Füßen gelegt und nicht für sich genommen. Zusammenfassend haben wir über den Morgen das Thema gehabt, dass Gott gegenwärtig ist und er ist ja bei uns gegenwärtig. Und zwar nicht nur bei uns, wenn es in Matthäus 28 sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sondern bei denen, die gläubig sind, die bekehrt und wiedergeboren sind, er ist auch in denen in uns. Er ist bei uns und in uns und er will sie alle Wahrheit leiten. Und darum haben wir noch die viel die besseren Voraussetzungen, viel die schöneren Voraussetzungen wie das Volk Israel. Wir wollen ihm treu bleiben, aufs Ziel schauen. Wir sind unterwegs und 30 Tage sehen wir noch nicht bis ans Ende, aber das Ziel haben wir ein wunderbares. Und auf das dürfen wir uns und wollen wir uns freuen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Mose, den wir als Vorbild dürfen, heute im Wort dürfen. Auch all das, was dein Volk mitgemacht hat, dass wir daraus lernen dürfen. Und danke, Herr Jesus, dass wir jetzt gerade die kommende Woche deine Hände dürfen legen. Dass wir dürfen wissen, du bist bei uns. Du führst uns auf rechter Strasse um deines Namens willen. Und du willst uns einfach ein Licht lassen, ein Zeugnis lassen, etwas zu deiner Nähe. Segne du jedes, der morgen da war. Du bist aber bei all denen, die verhindert sind, krankheitshalber oder sonst. Du lass sie auch an dem Segen teilhaben. Und schenk du, dass wir parat sind auf den Moment, wo du wiederkommst. Dass wir einfach das Ziel im Auge behalten, dass wir den Blick immer wieder auf dich gerichtet haben. Und uns nicht von Umständen oder Situationen abhalten oder ablenken. Amen.